Fragen des Menschseins. Veronika Bonelli im Gespräch mit dem Psychotherapeuten Dr. Christoph Kolbe.
Hallo, lieber Christoph.
Grüß dich, liebe Veronika.
Wir sind in unserer Sommerzeit im August. Zweite Folge zum Thema Wahrnehmung. Das hat sich schon ein bisschen eingespielt. Ich glaube, auch im letzten Jahr hatten wir ein zweigeteiltes Thema über Juli und August. Also da gehen wir mal davon aus, dass alle vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben, um sich tiefer auf was einlassen zu können. Und wir haben bemerkt, das Thema Wahrnehmung ist eines, über das wir gerne noch weiter sprechen wollen. Und das machen wir einfach heute.
Hast du überhaupt noch was anderes wahrgenommen, Veronika? Was nämlich heute mit dieser Folge der Fall ist?
Oh.
Du guckst so, als ob du ganz überrascht bist.
Ja,
und ein großes Fragezeichen im Gesicht
hast.
Ja, genau. Das ist nämlich heute unsere 50. oder die 50. Folge.
Cool.
Wir beide haben davon, lass mich überlegen, 38 Folgen, die wir miteinander gemeinsam jetzt sprechen. Also das ist die 50. Folge der Fragen des Menschseins mit dem Thema Wahrnehmung Teil 2. Passt ja ganz gut vielleicht.
Dann gratuliere ich dir uns.
Genau.
Ja, das ist schön. Ja, so viele Fragen des Menschseins und sie gehen uns nicht aus. Also.
Ja, wir haben immer noch ein paar, die wir sammeln, ne?
Ja,
die wir auf Lager haben.
Ja. Vielleicht macht es Sinn, wenn wir ganz kurz wiederholen, worum es uns in diesem Thema geht. Also, wie nehmen wir Dinge wahr? Was kann dabei auch schwierig werden? Über das haben wir letztes Mal gesprochen. Wir haben gestartet so mit so Themen wie, wo man es gut festmachen kann, wie Zeitwahrnehmung. Also eine Minute kann uns ewig vorkommen oder ganz, ganz kurz. Zum Beispiel, das war so Einstiegsthema letztes Mal.
Es war ja doll, ne? Du erzählst noch von dieser Verlängerung in der zweiten Halbzeit. Ja. Und da wir ja jetzt noch die Weltmeisterschaft gerade laufen haben, erinnere ich, wie Österreich in der letzten Sekunde der Verlängerung sein Ausgleichstor schießt, ne? Also das war ja nun wirklich auf den Punkt. So wie wir darüber gesprochen haben, das fand ich eine tolle Sache. Gratulation.
Ja, das stimmt. Das war ein Drama. Also wenn wir die Folge raus haben, ist August. Ich weiß gar nicht, wann die WM endet. Aber jedenfalls für alle, die uns voriges Monat gehört haben, die wissen, dass wir auch über Fußball gesprochen haben.
Genau.
Und dieses dramatische Spiel, wo es Österreich dann doch noch in die K.O.-Runde geschafft hat, das war wirklich aufregend, genau.
Ja.
Ja, also heute gehen wir da weiter. Vielleicht magst du nochmal diesen Dreischritt vom letzten Mal wiederholen. Wir haben ja auch gesagt, wir wollen uns ein bisschen üben darin. Vielleicht hat jemand von denen, die uns zuhören, da mitgemacht und sich eingelassen auf den Vorschlag, dass wir ein bisschen im Alltag auch noch mehr aufmerksam sein wollen auf das, wie geht's uns, was nehmen wir überhaupt wahr, wo merken wir das, wie oft am Tag ändert sich das. Das finde ich ja auch ganz spannend.
Ja.
Wenn wir schon bei diesem Fußballbeispiel sind, also jetzt nochmal für alle, die nichts mit Fußball zu tun haben, aber da stand es 2:2 im Spiel Österreich gegen Algerien und in der Nachspielzeit, quasi in der letzten Minute, hat Algerien ein Tor geschossen und dann das große Wunder, ganz kurz drauf hat Österreich noch einmal mitgezogen. Und das haben ganz viele auch erzählt, das ist ein super Beispiel dafür, im ersten Moment, als das Gegentor kam, haben alle schon gedacht, okay, Österreich ist jetzt raus. Der große Traum, da mal weiterzukommen, ist geplatzt. Also Stimmung minus ich weiß nicht was. Und dann ein paar Augenblicke später kommt das andere Tor und größte Jubel. Also man kann innerhalb von kürzester Zeit, kann tiefste Trauer in dem Fall bis zur Begeisterung schwappen. Das finde ich ja auch total interessant, wie schnell das wechseln kann.
Ja, ja. Ja, und alles deshalb, weil wir wahrnehmen. Ja, natürlich nie, das merken wir ja auch, nicht neutral wahrnehmen. Das ist ja eine spannende Frage. Man kann unter so viel verschiedenen Perspektiven über Wahrnehmung reden. Eine wissenschaftliche Wahrnehmung hat natürlich einen ganz anderen Anspruch. als, sagen wir mal, die Subjektivität einer Wahrnehmung, die üblicherweise jeder von uns so hat. Also wenn wir mitfiebern mit einer Mannschaft, dann haben wir ja eine ganz bestimmte Idee, die uns auch leitet. Auch darüber wollen wir heute noch ein bisschen genauer reden. Das wäre mir sehr wichtig oder liegt mir sehr am Herzen, im Grunde Wahrnehmung immer auch von einer Idee her zu verstehen, die Menschen haben. Also was wir ja tun wollen, wir wollen über Wahrnehmung eher auch aus einer existenziellen Perspektive reden. Also was kann man wahrnehmen im Hinblick auf das, was den Menschen bewegt, wie es dem Menschen geht. Und da gibt's ja immer die zwei Perspektiven. Ich kann den anderen Menschen mir anschauen und mich fragen, was ihn bewegt. Aber natürlich kann ich ja auch mich anschauen und gucken, ja, wie geht's mir eigentlich? Also stelle ich mir die Frage überhaupt oder erzähle ich einfach nur, was so ist oder wie ich das, was ist, gerade erlebe. Und beim letzten Mal haben wir insbesondere diese Selbstwahrnehmungsebene ganz stark im Fokus gehabt. Und ich habe versucht zu zeigen und aufzuzeigen, dass es drei Blickrichtungen gibt, wie man auch auf sich schauen kann. Und die haben ein vielleicht unterschiedliches Abstraktionsniveau, könnte man sagen. Also die haben etwas unterschiedliche auch Metaperspektiven. Die erste Perspektive ist vielleicht noch die geringste. Das ist nämlich einfach die Wahrnehmung dessen, dass es mir so geht, wie es mir halt gerade geht. Und dann berichte ich davon, erzähle davon und sage, boah, das ist toll gewesen. Das war ja ein klasse Fußballspiel. Oder ich sage, Mensch, habe ich mich über den geärgert. Der ist ja blöd. Oder ich sage irgendwelche Dinge, die gerade meinem Empfinden und meinem Erleben gemäß sind. Die zweite Perspektive wäre ja die Perspektive, dass ich mir dessen gewahr werde, dass es mir geht, wie es mir geht. Also das ist nicht das Gleiche, ja. Es geht mir, aber jetzt werde ich mir bewusst oder gewahr, dass es mir so geht. Also ich freue mich gerade riesig darüber, dass meine Mannschaft zumindest nicht verloren hat oder am Gewinnen ist. Ja,
also ich
oder?
Gehe ein bisschen in Distanz und schaue das von außen an. So.
Ganz genau. Das ist auch ein wichtiger Begriff, den du sagst, Frankl. Einer der zentralen anthropologischen Fähigkeiten des Menschen ist ja die Fähigkeit zur Selbstdistanzierung. Das heißt, ich muss diesen Schritt machen, dass ich mich von mir löse auf der Bewusstseinsebene, mich neben mich stelle und nochmal auf mich gucke. Und dann sehe ich, ach, so geht's mir gerade. Ja, und das ist eine spannende Frage, wenn man jemanden fragt, wie geht es dir? Ja, ob der innehält und sich seiner selbst gewahr wird, ah ja, so geht's mir gerade, ich bin traurig oder ich bin fröhlich oder ich bin irritiert oder ähnliches. Ja, das ist für mich eine zweite Perspektive, eine Metaperspektive zum Erleben. Und die dritte Perspektive, und über die werden wir heute, glaube ich, am deutlichsten reden, ist dann die Frage, verstehe ich mich eigentlich, dass ich mich so erlebe, wie ich mich erlebe? Also das ist nochmal eine Metaperspektive, die wir einnehmen dazu, indem wir nicht nur auf das Erleben selber schauen, sondern gucken, worauf dieses Erleben uns verweist, um uns von dort her möglicherweise verstehen zu können. Ja, das sind die drei Ebenen, über die wir sehr wesentlich beim letzten Mal gesprochen haben. Und ich persönlich finde sie deshalb wichtig, weil ich ja tatsächlich glaube, dass diese Wahrnehmung die Grundlage ist, alles dessen, wenn wir Positionen einnehmen, wenn wir etwas sagen, wenn wir uns zum Ausdruck bringen, dann fußt das eigentlich immer auf etwas, was wir im Vorhinein wahrgenommen haben, und das teilen wir mit.
Und das hat große Auswirkungen auf unsere persönlichen Begegnungen, auf Beziehungen und natürlich dann auch in sehr vielen Berufen spielt das eine wichtige Rolle. Du hast ja auch gesagt, in einem Führungsseminar habt ihr das besprochen. Vielleicht frage ich dich dann nachher nochmal nach, was dort das Wesentliche ist für diese Frage. Auch wir als Psychotherapeuten und Therapeutinnen, Begleiterinnen, Seelsorgerinnen, PsychologInnen brauchen wir diese Fähigkeit sehr. Damit arbeiten wir auch viel. Oder Lehrer und Lehrerinnen. Oder da gibt es ganz viele Berufe wahrscheinlich, wo das ein wichtiger Skill ist, könnte man wahrscheinlich sagen, um gut arbeiten zu können.
Ganz genau.
Mit Menschen.
Ja, Sehr richtig. Und wenn man es noch weiterführt, das ist, glaube ich, auch die Basis für gelingenden Dialog. Ja, dass ein Dialog überhaupt erst entsteht, wenn eine Wahrnehmung zum anderen hin. Also wir haben jetzt in unserer ersten Folge mehr in der Wahrnehmung zu sich selber hingesprochen, ja. Aber im Grunde geht es ja auch immer um die Wahrnehmung der Welt, und zur Welt gehören dann auch der andere, die anderen und das, was außerhalb von uns ist. Und wenn ich den gut im Blick haben kann, dann gelingt auf einmal Begegnung, dann gelingt eben auch Dialog. Und wenn ich aber nur mich sehe da drin, also nur diese erste Perspektive zur Verfügung habe, wie es mir gerade geht oder wie ich gerade etwas finde, dann ja, hole ich den anderen oft nicht ab, weil ich ja gar nicht auf ihn bezogen bin, sondern im Grunde nur in Anführungsstrichen bei mir bin.
Und weil wir gar nicht auf die Idee kommen, dass andere etwas ganz anders wahrnehmen können, sozusagen, also da fallen mir schon noch, glaube ich, Menschen und Geschichten dazu ein, von Leuten, die so immer davon ausgehen, dass alle das gleiche empfinden wie sie und das dann sogar vielleicht bewerten, meinen sie es richtig und deinen sie es falsch. Das hatten wir letztes Mal ja auch schon im Wort Wahrnehmung steckt Wahrheit drin.
Ah ja,
Und dann wird es
richtig.
halt sehr eng auch, ne? Wenn ich
Ja.
denke, so wie ich das erlebe, muss es jeder sehen. Und wenn das dann
Aha.
nicht gelten kann, was der
Ja.
andere wahrnimmt, auch wenn ich es gar nicht nachvollziehen kann, muss ich trotzdem die Fähigkeit haben, also wenn ich mit dem anderen irgendwie in Beziehung sein will, sagen zu können, okay, ich komme überhaupt nicht mit, warum du das so oder so empfindest, aber ich glaube es dir erstmal. Und ja.
Ja. Oder nehmen es vielleicht sogar erstaunt zur Kenntnis, das gibt es ja auch, dass man denkt, ach so kann man das auch erleben, auf die Idee wäre ich ja noch nie gekommen, aber plötzlich öffnet sich so ein richtiger Kosmos, wie man die Welt noch sehen kann, wenn man sich davon anregen lässt, dass man das zum Beispiel auch ganz anders anschauen kann. Das nennt man in der Psychologie, in der Psychotherapie ja manchmal auch Framen. Dass man dem, was da passiert ist, einen anderen Rahmen gibt und aus diesem neuen Rahmen heraus im Grunde vielleicht einen anderen Menschen noch mal anders, vielleicht sogar ein bisschen milder, gnädiger anschauen kann und sehen kann. Also mir fällt als Beispiel ein, ja, dass wenn Kinder manchmal sehr unter einer gewissen Hartherzigkeit von Eltern, beispielsweise einer Mutter, leben, und in einer bestimmten Generation man dann mit Patienten spricht und Patientinnen spricht und sie ein bisschen nach der Geschichte, nach der Lebensgeschichte dieser Mutter fragt und sie dann erzählen, was da im Krieg alles war, wie sie Vertriebene waren, was auf der Flucht passiert ist und was möglicherweise das alles mit einem Menschen gemacht hat und er deshalb in einer bestimmten Weise seines Seins in der Welt war und leider dann auch die Kinder nicht anders erziehen konnte, die eigenen Kinder, ja, und aus dieser Perspektive Leben erlebt hat, weil diese Erfahrungen diesen Menschen also extrem geprägt haben, ja. Das ist natürlich, bleibt trotzdem schlimm, was man selber daran als nicht Gutes erlebt hat. Aber es hilft einem, eine Perspektive einzunehmen, dass man plötzlich sagen kann, naja, ein bisschen kann ich verstehen, dass es diesem Menschen scheinbar dann sehr schwer fiel, dazu in Distanz zu kommen und mehr Herzlichkeit auszustrahlen, mehr Zuversicht zu verbreiten und nicht so pessimistisch zu sein und so weiter und so fort, ja.
Hilft auch im Alltag manchmal, wenn man sich bei fremden Menschen ärgert, wenn die einen so anblaffen, vielleicht wenn man irgendwo in einer Schlange steht oder so, und wenn man sich dann dazu ein bisschen kreativ eine Geschichte ausdenken kann, so im Sinne von, ja, wer weiß, vielleicht hat er gerade eine Diagnose bekommen oder irgendwas Schlimmes ist passiert, oder man kann da ja auch sein eigenes Denken ein bisschen öffnen und
Ja.
sich vorstellen, vielleicht hat der heute einen echt Scheiß Tag, ich sag's jetzt mal so, dann kann ich das anders nehmen, wenn der blöd
Ja.
zu mir ist. Damit macht man sich selber auch manchmal ein bisschen leichter,
Ja,
wenn
ja.
man es nicht auf sich bezieht oder so.
Ja, ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, was du gerade sagst, dass man nicht alles automatisch immer auf sich bezieht, sondern dass man das auch ein Stück beim anderen lässt und sagt, was sagt er damit über sich, wenn er so spricht, wie er spricht. Und das ist eine Riesenhilfe, sich nicht so verletzt zu erleben oder, weiß ich nicht, vorgeführt zu erleben oder ähnliches, sondern im Grunde ist das etwas, was der andere über sich zum Ausdruck bringt, wenn er so spricht, wie er darin spricht. Und das kann manchmal helfen, ruhig zu bleiben für sich selbst, aber vielleicht auch ein bisschen, ja, gnädig zu bleiben mit dem anderen. Zumindest es in einen anderen Verstehenskontext zu stellen, ne?
Kontext ist ein gutes Stichwort. Wir wollen heute auch ein Wort einführen, das wir letztes Mal ganz ausgelassen haben, nämlich Phänomenologie. Hat ganz viel mit Wahrnehmung zu tun. Und was genau wird uns der Herr Professor Dr. Kolberg gleich erklären?
Also Phänomenologie ist ja eine wissenschaftliche Richtung, eine philosophische Schule, und die aber ihren Ausgangspunkt genommen hat als Gegenüber zu einer rein naturwissenschaftlichen Sichtweise auf den Menschen. Also, das Thema Wahrnehmung lässt sich unter unglaublich verschiedenen Perspektiven betrachten. Und die Phänomenologen hatten eine Grundidee. Die haben nämlich gesagt, irgendwie dürfen die Dinge nicht reduziert werden. Weder mit Sachen darf man das nicht machen, aber vor allen Dingen mit dem Menschen darf man das nicht machen. Also man kann das schon machen, wenn man etwas untersuchen will. Zum Beispiel, wenn man wissenschaftliche Antworten sucht, wie fliegt ein Flugzeug? Dann ist das wichtig, dass man weiß, welche Bedingungen es braucht, damit ein solch schweres Gerät in der Luft bleibt. Und das kann man erforschen. Wie erforscht das die Wissenschaft? Indem sie die Dinge zergliedert. Das nennt man analysieren. In einzelne Teile zerlegen, um, wenn man das in kleinstmögliche Einheiten zerlegt, aus diesen kleinstmöglichen Einheiten herauszufinden, wie etwas funktioniert. Und dann weiß man, wie ein Motor konstruiert sein muss oder wie aerodynamisch ein Flugzeug konstruiert sein muss, damit es eine Chance hat, in der Luft zu bleiben. Ja, und wenn das dann korrekt gemacht wird, dann können wir sicher dort einsteigen und werden von A nach B geflogen und kommen wieder heil und sicher dort an.
Ja, und das und ist sind der ganz froh, wenn der Pilot nicht nur nach Wahrnehmung und Bauchgefühl fliegt, sondern...
Ja, genau. Ja, oder wenn man mal selber vielleicht im Cockpit eines Flugzeugs gesessen hat und man fliegt durch eine Nebelwand. Ja, mir haben das Freunde berichtet, die segeln. Ich habe selbst so, kann es nicht aus eigener Erfahrung sagen, aber die haben das berichtet, dass man in der kürzesten Zeit die Orientierung vollkommen verliert. Ja, weil man nicht mehr weiß, wo oben und unten, rechts und links und so weiter ist. Ja, das geht und das scheint sehr, sehr schnell zu gehen. Ja, also ist es sehr gut, dass es Instrumente gibt im Cockpit, die einem anzeigen, wo man gerade ist, wo Norden ist und oben und unten und wie viel Höhenmeter das hat und so weiter und so fort, wenn wir mal bei diesen Bildern bleiben. Ja, also ja. Eine Idee, der wir als Menschheit unglaublich viel verdanken, ist der naturwissenschaftliche Blick auf die Dinge, und der hilft uns zu wissen, wie Bestimmtes funktioniert. Das kann man jetzt auf den Menschen beziehen, und dann weiß man, wenn ich mal so ein Beispiel nehme, wie ist funktional gesehen ein Knie aufgebaut, damit es funktioniert und damit wir laufen können, damit wir Skifahren können, uns bewegen können und so weiter. Ja, und ein guter Arzt und Chirurg, der das studiert hat und darum Bescheid weiß, der weiß genau, was wie sein muss, damit es eine gute Funktionsfähigkeit hat. Ja, und dann kommt es noch darauf an, ob man die Geschicklichkeit hat, das dann wiederherzustellen. Das ist dann vielleicht noch das Nächste. Ja, so. Aber wenn wir an den Menschen denken, dann ist der Mensch immer mehr als ein Knie. Ja, das Knie ist etwas, das gehört mir, das ist mir zu eigen. Und das brauche ich auch, um Ski zu fahren, also seine Funktionalität und so weiter, aber ich bin darin mehr. Also ich habe zum Beispiel die Freude am Skifahren, ich habe die Freude an der Bewegung, ich habe den Ehrgeiz, diesen, weiß ich nicht, Gipfel zu erklimmen und da hochzukommen. Oder ich möchte noch lange Sport machen können. Und dann ist ja die Frage, wie geht es meinem Knie, nicht nur eine funktionale Frage, wenn ich zum Arzt gehe und mich verletzt habe, sondern eine existenzielle Frage, da hängt vielleicht ganz viel dran. Also werde ich noch mal laufen können? Werde ich überhaupt laufen können wieder? Oder kann ich bestimmte, ja, Dinge aus eigener Kraft gar nicht mehr tun, weil die Funktionalität so eingeschränkt ist? Aber dann ist es ja, geht's ja nicht nur um die Funktionalität, sondern um das, für das diese Funktionalität auch steht. Also eine bestimmte Reise, die ich nochmal machen möchte, eine bestimmte Weise, in der Welt beweglich sein zu können, mich fortbewegen zu können, Menschen besuchen zu können, mit Menschen eine Wanderung machen zu dürfen oder auch alleine. Ja, das hängt ja alles damit dran. So. Mhm. Und jetzt ist die Frage, sehen wir das auch? Und die Phänomenologen haben den Blick verschoben und haben gesagt, wenn wir dem Menschen gerecht werden wollen oder auch, ja, es gibt da auch in der Phänomenologie verschiedene Richtungen. Das ist ja die Lehre von der Erscheinung der Dinge. Phänomenologie. Logie ist immer eine Lehre von. Und es geht jetzt, was Phänomene betrifft, heißt es, die Dinge erscheinen uns. Ja, und es ist die Lehre, wie wir wahrnehmen, dass die Dinge uns erscheinen. Und dann dazu im Grunde ihnen angemessen uns verhalten. Und nicht nur aus unserer Idee uns ihnen gegenüber verhalten, sondern sie erkennen in dem, was ihr Wesen ist, was sie bedeutsam macht. Ja, und was ihnen eigen ist. Das ist das, was die Phänomenologie will. Ja, wie gelingt der Blick zum anderen in dem, was ihm eigen ist, in dem, was ihm wesentlich ist. Das ist die große Grundfrage der Phänomenologie.
Kannst du das vielleicht noch ein bisschen erklären hin auf den Beruf? Also wir wissen ja, dass sehr viele auch Psychotherapeuten oder Menschen, die in dem Bereich arbeiten, uns zuhören. Da sagen wir ja auch gerade in der Existenzanalyse, man arbeitet phänomenologisch. Das trifft sich ja nicht nur auf unsere Therapierichtung zu. Was heißt das? Und vielleicht auch so im Gegensatz zu, gibt es Richtungen, die nicht phänomenologisch arbeiten? Geht das überhaupt?
Ja, natürlich geht das, aber die Frage ist, ob das auch gewollt ist und ob das bewusst eingesetzt ist oder ob das dann gelernt ist und so macht man das. Also man, ja, und das ist ein unglaublich komplexes Thema. Ich glaube, das werden wir hier nicht so in Gänze jetzt erörtern können, aber wenn ich es im Groben vielleicht versuche zu zeigen. Es gibt einfach verschiedene Blickwinkel, die wir auf den Menschen und Dinge, die passieren, haben können. Ja, ich könnte zum Beispiel lerntheoretisch auf den Menschen schauen. Dann höre ich dir eine Weile zu und dann sage ich, was ist das, was du nicht gut kannst? Und dann versuche ich, aus einer Übungsperspektive dir Dinge zur Verfügung zu stellen, die dir fehlen. Und dann sage ich, probier das mal so und so aus. Was im Einzelfall für dich hilfreich sein kann. Das wäre ein lerntheoretischer Blickwinkel, dass ich dich belohne zum Beispiel oder dir, sagen wir mal, einen Erfolg versuche zu ermöglichen, als Lehrer jetzt beispielsweise oder als Therapeut, wenn er begleitet, so dass man dann sagt, Mensch, das ist doch klasse, jetzt hast du eine Freude dran, dass dir das gelungen ist, also bestätigt dich das, das nächste Mal das auch so zu machen. Und das, was nicht so günstig ist, lieber zu lassen. Und so arbeiten sehr stark dann beispielsweise lerntheoretische Konzepte. Oder eine sehr große Richtung, die die Wahrnehmung betrifft, ist der Konstruktivismus. Der Konstruktivismus hat uns was sehr Wichtiges gelehrt. Er hat uns nämlich gelehrt, dass wir selbst Welt, sagen wir mal, durch unseren Blick, den wir haben, immer auch ein Stück konstruieren. Also wir begegnen nicht nur dem Baum und dem Haus, sondern wir konstruieren auch Haus und Baum, indem wir aus unserer Erfahrung an den Baum und an das Haus etwas herantragen und dann wissen wir schon zum Beispiel, das ist ein Haus. Ja, wie kommt das eigentlich, dass wir Haus dazu sagen? Sehr korrekt müssten wir doch eigentlich sagen, das ist ein Gebilde aus Steinen mit einer bestimmten Größe, mit Möglichkeiten darin, sich aufhalten zu können und so weiter und so fort. Und jeder von uns weiß aber sofort, das ist ein Haus oder das ist eine Höhle oder das ist ein Loch. Ja, Und das hat damit zu tun, dass wir Erfahrungen haben, Vorerfahrungen in uns tragen, mit denen wir Attribuierungen machen, also Zuschreibungen machen und dadurch im Grunde dem anderen das oder jenes zuschreiben. Jetzt kann man Psychotherapie so studieren, dass man eine differenzierte Kenntnis von Zuschreibungen erwirbt, also Krankheitsbilder, ja, in den ganz verschiedenen Facetten. Wenn wir diese diagnostischen Manuale nehmen, den ICD-11 oder ähnliches, ja den DSM, dann kann man im Grunde dies sehr, sehr genau gelernt haben und dann hört man eine Weile zu und sagt, das ist folgende Diagnostik, die auf diesen Menschen mit diesem Erleben zutrifft. Dann begegnen wir ihm aus unserer Zuschreibung, die wir gelernt haben als Eigenschaftsklassifikationen. Ja? So. Und die Konstruktivisten haben uns gezeigt, dass so wir auf die Welt zugehen und dass die Dinge nicht nur an sich sind, sondern maßgeblich auch durch unsere Zuschreibungen sind, was sie sind. Und dann machen sie zum Teil diese Idee, über die wir gerade schon sprachen, naja, diese Zuschreibung kann man ja verändern und dann kann man vielleicht dem Ganzen einen neuen Blick geben, eine neue Idee geben und dann erscheint das schon ganz anders für mich. Und dann ist es nicht nur eine Mutter, die hartherzig war und mir Wichtiges nicht gegeben hat, was ich gebraucht hätte und der die Herzlichkeit fehlte, sondern dann ist es eine sehr verhärmte Frau, die das Leben hart gemacht hat und die über diesen Schatten dieser Verhärtung nicht hinweg kam.
Okay, was ich wahrnehme jetzt, wenn ich dir zuhöre, ist, okay, spannend, hat aber zwei Seiten. Also zum einen kann das vielleicht sehr hilfreich sein, es kann was eröffnen, wenn ich jetzt neu frame zum Beispiel. Mhm. Oder so eine Diagnose zu haben, kann es ja manchmal leichter machen, weil man dann was einordnen kann oder so. Aber auf der anderen Seite kann das auch sehr problematisch werden, weil wenn ich jemanden nur noch unter dem Aspekt dieser Diagnose betrachte und alles dem unterordne und nur noch Symptome dahin deute, dann kann vielleicht was verloren gehen und ein Mensch wird dann nur noch so ein Symptom und alles darüber hinaus ignorieren wir. Das kann ja dann wahrscheinlich auch in extremen Fällen bei medizinischen Diagnosen, wenn da vielleicht was falsch läuft und ich es nur noch alles in diese Richtung deute und vielleicht ist ganz was falsch, und dann eng ich meinen Blick so ein und kann vielleicht nicht mehr sehen, was eigentlich ist. Also das, ich will sagen, da kann das vielleicht sehr eng werden, oder? Und man kann vielleicht ganz viel übersehen dadurch. Also das
ist ein Riesenproblem, was du ansprichst, ja? Dass ich entweder dadurch vieles draußen lasse, weil das nicht diesem Blickwinkel entspricht, den ich jetzt an die Sache anlege, und dadurch werde ich reduziert in gewisser Weise, wenn man es jetzt mal vom Mensch her betrachtet, aber das kann man auch auf Dinge beziehen, ja, dass sie plötzlich nur noch diese Funktion haben oder nur noch diesen Eigenschaftsmodus haben. Und alles, was man auch noch ist oder wäre oder sich wünschte und so weiter, das wird dann darin nicht mehr gesehen. Und das ist eine große Gefahr, diese Verengung und diese Festlegung und damit im Grunde dem Menschen in seiner Ganzheitlichkeit, also weitere Aspekte, Intentionen und Gesichtspunkte nicht gerecht wird. Das ist eine Gefahr, in der wir alle immer stehen. Selbst die Phänomenologen müssen sich vor der Gefahr hüten, dass sie meinen, etwas Wesentliches erfasst zu haben. Wir müssen das ja noch gleich bereden, was da der Blick hauptsächlich ist, ja. Und das dann nicht auch sich darin wieder festzulegen und zu sagen, ah ja, so ist das. Hm. Ja, wir haben jetzt besprochen, es gibt die Zuschreibungen, es gibt die analytische Wahrnehmung, die die Dinge zerlegt in bestimmte Details und dann sagt, aha, das sehe ich und so weiter. Mhm. Es gibt lerntheoretisch die Idee, was fehlt, was bräuchte jemand, wie kann ich ihm helfen, dass er das bekommt und so weiter. Ja, das sind alles übrigens auch wertvolle Blickwinkel, die sind nie falsch. Ja, die haben immer eine Bedeutung. Wir stehen jetzt mehr von der Frage, wie werde ich dem anderen, indem ich versuche, ihm zu begegnen und ihn zu erfassen, gerecht. Ja, die Phänomenologen sagen, die Dinge und vor allen Dingen die Phänomenologen, die sich dann um den Menschen und das Menschsein drehen, das ist zum Beispiel Heidegger, ja, die sagen dann, Wie werde ich dem Menschen in seinem Wesen, in dem, was ihn wesentlich macht, gerecht? Ja, und die, insbesondere wenn es um den Menschen geht, oder nein, ich sag's erst allgemeiner, die gehen eigentlich von einer These aus. Husserl, Edmund Husserl gilt als der Begründer der Phänomenologie. Die gehen von einer These aus und die sagen, alles, was ist, hat etwas an sich, was es eigen macht. Alles, was ist, hat etwas an sich, was es eigen macht.
Also wir haben so viele Häuser stehen auf dieser Welt, aber dann gibt es ein rotes, das so und so alt ist und in dem hat die Frau Huber gewohnt und deswegen riecht es wie die Frau Huber und deswegen ist dieses Haus ein ganz ein anderes Haus wie das Nachbarhaus, aber beide sind Häuser, so?
Ja, und beide sind sogar vom gleichen Architekten gebaut in einer Zeit, als man solche Häuser so baute. Ja?
Ja, okay.
Und trotzdem sehen wir, wenn wir es genau anschauen, wie unterscheidet sich das? Jetzt wird's wieder trickreich. Der reine Phänomenologe, wie das Edmund Husserl war, der würde sich jetzt gar nicht so stören, ob das eine Haus rot ist oder das andere grün angestrichen oder weiß angestrichen ist. Der sagt, das sind so ein paar individuelle Besonderheiten, die so ein Haus dann hat. Der würde sagen, was ist das Wesen des Hauses? Und dann würde er auf die Behausung wahrscheinlich zu sprechen kommen. Und auf die Tatsache, dem Menschen einen Ort zu geben, in dem er sich geborgen fühlen kann, geschützt fühlen kann und sich beheimaten kann und so weiter. Ja, also ich assoziiere jetzt, wie ich vermute, dass er sich das so anschauen könnte. Oder wenn wir das Wesen einer Kerze anschauen, dann finden wir natürlich die vielen individuellen Einzelmerkmale, die eine Kerze hat, mit unterschiedlichem Wachs, unterschiedlicher Dicke, unterschiedlicher Geschmeidigkeit und einem Docht und so weiter. Aber wenn wir auf das Wesen einer Kerze zu sprechen kommen, dann werden wir in der Summe darauf zu sprechen kommen, dass sie leuchtet. Ja, und dass sie uns Licht stiftet. Und dass das wesentlich zu ihr gehört, das sein zu können. Und die Phänomenologen sagen deshalb nicht, die Gattung ist das Entscheidende und dies und jenes, was einfach typischerweise dazugehört. Also das Individuelle ist nicht das Wesentliche für die, sondern man kann im Grundsätzlichen fragen, was es wesentlich macht. Ja, deswegen ist die reine Phänomenologie eine sehr abstrakte Schule, wo selbst ich, wenn ich manchmal solche Texte lese, mit den Ohren schlackere und denke, meine Güte, verstehst du das überhaupt noch?
Ich glaube, dann habe ich es jetzt aber ganz falsch gesagt, oder? Also dann stimmt das ja nicht, was ich gesagt habe. Denn das Wesentliche des Hauses ist dann nicht, ob es riecht nach der Frau Meier, sondern dass es eine Behausung ist. Und das ist wieder allen Häusern gleich. Also, oh je.
Genau. Ja und nein. Ja, wir sind ja noch nicht am Ende unserer Zeit. Also du hast schon recht. Jedenfalls die reinen Phänomenologe wie ein Herr Husserl, der würde sagen, ja, Frau Bonelli, da haben Sie jetzt was Individuelles unterschieden, wie das eine Haus sich vom anderen unterscheidet. Ja. Aber wenn wir gucken, was ist das Wesen des Hauses? Dann ergibt sich das nicht zwingend aus der Tatsache, dass da die Frau Huber so drin gewohnt hat, sondern dann wird er es noch grundsätzlicher sagen, was Wohnen bedeutet für den Menschen und was Behausung bedeutet und was dieses Haus dann im Grunde für den Menschen sein kann. So. Und demgegenüber gab es dann eine Spannung und schlussendlich auch eine Auseinandersetzung und man ist dann getrennter Wege gegangen von einem Schüler Husserls, das war Martin Heidegger. Und der Martin Heidegger hat diese phänomenologische Frage nach dem Wesen ganz anders gestellt. Der hat sie nämlich gesagt, lassen wir mal Häuser und Bäume weg und schauen wir auf den Menschen und versuchen wir nur den Menschen und das Menschsein zu verstehen. Und dann sagt er, was ist das Wesen des Menschseins? Der ist ja auch, er spricht vom Sein. Und dann sagt er, das Wesen des Menschen besteht aber darin, da zu sein. Und deswegen ist für ihn das wichtigste Wort, wenn er über den Menschen spricht, Dasein. Und Dasein meint, der ist nicht nur vorhanden und ist dann da wie ein Stein, sondern er kann immer was aus sich machen. Und er steht immer vor einer Frage, was aus ihm werden soll. Und er hat seinem Leben seine Gestalt zu geben. Dafür hat er dann einen Begriff entwickelt und der heißt Existieren. Zum Wesen des Daseins gehört, dass wir existieren. Und jetzt ist das Spannende, was ist uns denn eigentlich wichtig, wenn wir leben? Was zeigt sich in all unseren Verhaltensweisen, die wir tagtäglich tun, als das Wichtige? Und jetzt könnt ihr oder kannst du diese Frage in einem sehr grundsätzlichen Sinn auf das Sein an sich beziehen. Das hat übrigens Heidegger getan und das nennt er hermeneutische Phänomenologie. Der sagt, dann zeigen sich ein paar Grundtatsachen, die allen Menschen eigen sind. Zum Beispiel, dass jeder sich ständig um irgendwas kümmert. Dafür hat er ein Wort, das nennt er Sorge. Sorge meint für ihn nicht das betrübliche Besorgtsein, sondern mehr dieses alltägliche, permanent, geht's mir um was? Ich muss noch was einkaufen, ich muss noch dies tun oder jenes tun. Merkst du so? Und jetzt könnte ich als Arzt, wenn ich ein Wissenschaftler bin, gucken, was ist jetzt kaputt am Knie? Dann würde ich wissenschaftlich wissen, welche Funktionalität gestört ist. Wenn ich zusätzlich ein Arzt bin, der diese existenzielle Dimension in den Blick nimmt, dann sage ich, ui, wie geht's dem Patienten eigentlich damit, dass ihm gerade sein Knie verunfallt ist? Und dann sehe ich, der hat wahnsinnig Angst. Ich verstehe aber noch gar nicht genau, wovor er Angst hat. Und dann kann ich entdecken, der hat eine große Angst, nicht mehr laufen zu können. Der wandert so gerne. Und es könnte sein, dass ihm dieses Hobby oder diese Begabung oder diese Möglichkeit, aus eigener Kraft zu laufen, plötzlich geraubt ist, weil er diesen Unfall erlebt hat.
Weißt du, wo ich stocke? Irgendwo habe ich das jetzt noch nicht ganz verstanden. Das ist vielleicht peinlich, weil ich hätte vielleicht schon sollen. Ist ja nicht das erste Mal, dass ich was über Phänomenologie höre. Aber okay, ich offenbare mich jetzt hier. Egal. Aber ich schnalle jetzt gerade noch nicht. Einerseits geht es doch um das, was das Wesen des Menschen ist, was offenbar für alle gleich ist. Mhm. Aber dann geht es doch wieder um das, was ganz individuell ist. Also worum genau. Geht es jetzt? Geht es jetzt um das ganz Individuelle oder um das Gleiche?
Ja, so, das ist, ich glaube, also du, du stellst die richtige Frage und das ist eine schwere Frage, die du stellst, weil nämlich beides ist ein Blickwinkel, den wir in der Phänomenologie haben. Die Phänomenologen, die, sagen wir mal, reinweg nach Heidegger dieses betreiben, die gucken sich den einzelnen Menschen an. Und dann sehen sie schon, was wie es dem gerade im Besonderen und Spezifischen geht. Fragen aber immer den Schritt weiter, was zeigt sich darin als das Grundsätzliche des Menschseins? Und diese Ebene, darüber zu fragen, das nennt man Ontologie. Ja, in der ontologischen Ebene zeigen sich diese Grundsätzlichkeiten. Zum Beispiel, dass alle Menschen sich irgendwie ständig um etwas sorgen. Weil sie immer unterwegs sind und busy sind. Was das für den einzelnen Menschen ist, das nennt man ontisch. Dieses konkrete Einzelne. Und das machen wir als Therapeuten und in meinem Falle finde ich spannend, beides gleichzeitig zu machen, immer zu gucken, wie ist diese Grundsätzlichkeit bei einem Menschen und wie zeigt sie sich im Konkreten. Und im Konkreten sehe ich dann, dass es für ihn die Angst ist, nicht mehr wandern zu können. Das ist dann das Konkrete. Ja? Und so kann ich den Menschen quasi nur vom Konkreten her betrachten und darin kann ich auch gucken, was ist ihm eigentlich. Ja, und da unterscheiden wir uns voneinander. Ich kann dieses eigentlich aber noch einbetten in einen etwas größeren, grundsätzlicheren Horizont. Das ist der Bogen, in dem wir reden. Ja? Der heute als Bewusstsein für die meisten Menschen verloren gegangen ist. Ja, also dieses, was dahinter sich an Grundsätzlichem zeigt, das ist vielen Menschen so nicht mehr zwingend bewusst. Ich halte das für eine große Stärke der Phänomenologie, deswegen bin ich so ein glühender Anhänger dieses Denkens, weil ich glaube, dass sich aus diesen Ableitungen heraus für uns Verstehenskontexte des Menschen und des Menschseins ergeben, ohne dass wir dem Menschen dadurch inhaltliche Vorgaben machen, ja, was er zu glauben oder zu denken hat. Aber Ja, dass er das braucht.
Kannst du noch versuchen, ein zweites Beispiel zu geben, woran wir diese beiden Ebenen erkennen und warum du das jetzt so wichtig findest, dass wir die
Ja.
beide im Blick haben? Fällt dir was ein?
Ja, mir fällt spontan Folgendes ein. Also ich möchte einfach vorausschicken, ich kann nachvollziehen, dass das sehr anspruchsvoll ist, das jetzt alles schnell zu verstehen und zu hören. Und vielleicht muss man das dann mehrfach hören, um es in den verschiedenen Facetten ermessen zu können, ja. Aber nehmen wir mal ein anderes Beispiel, gerade weil es unsere Zeit betrifft. Das ist für mich das Phänomen Zuversicht. Zuversicht ist ein Phänomen, das gehört genauso zu dieser Grundhaltung, die uns Menschen, weil wir Menschen sind, eigen ist. Gehört deshalb in den Raum des Ontologischen und das nennt man ein Existenzial. Ich verzichte mal darauf, das zu erklären, ja? Also Existenzialien sind dem Menschen eigen, dazu zählt Angst, Sorge, Vertrauen, in der Welt sein und eben verschiedene andere Phänomene. Eins davon ist Zuversicht. Das heißt, Zuversicht ist eine Haltung. Ja, und in diesen ganzen Elementen sind immer Bewegungen drin. In unserer Zeit stehen wir zum Beispiel vor der großen Aufgabe, wieder stärker in die Zuversicht zu finden. Ja, sonst werden wir ängstlich und depressiv angesichts der vielen Geschehnisse, die passieren, angesichts der Kriege, angesichts der Klimakatastrophen, drohender wirtschaftlicher Abschwünge und so weiter und so fort. Also wir könnten eine Latte von Themen auflisten, die uns berechtigterweise sagen lassen, man muss Angst haben, wenn man in dieser Welt lebt. Und trotzdem merken wir, dass es Menschen gibt, die sagen, das packen wir an. Da gehen wir los. Ja, und Zuversicht ist die Haltung. Zuversicht hat keinen Inhalt, aber als Haltung sagt sie, da gibt es eine Möglichkeit. Ich habe eine Chance. Das ist ontologisch. Im Ontischen ist die Zuversicht Hoffnung. So ist meine Überzeugung jedenfalls. Ja, und viele, die Hoffnung beschreiben, beschreiben dann eigentlich Zuversicht, wenn sie das Ontologische meinen. Und im Ontischen ist die Hoffnung das Konkrete, worauf ich hoffe. Nämlich, ich werde wieder gesund.
Also meine persönliche Geschichte dazu. Können wir das so?
Richtig. Wir werden etwas erfinden, was hilft, die Klimakatastrophe nach und nach einzudämmen, vielleicht sogar abzuwenden und so weiter. Ja, es werden Dinge uns einfallen, es werden Dinge erforscht werden können, die uns heute etwas oder in Zukunft etwas ermöglichen, was wir heute noch gar nicht kennen und wissen. Das kann ich aber nur, wenn ich den einzelnen Schritt gehe. Aber eigentlich, wenn dieser einzelne Schritt eingebettet ist in ein größeres, und das ist zum Beispiel die Zuversicht. Ja? Und jetzt kann ich erkennen, wenn ich einen Menschen beobachte, ob er überhaupt Zuversicht in sich trägt. Also ob er zu der Quelle, Zuversicht zu haben, einen Zugang hat und die nimmt und zugreift und deshalb in die Hoffnung findet oder ob er deshalb nicht zur Hoffnung findet, weil er gar keine Zuversicht hat.
Ich denke noch so vor mich
Ja.
hin. Okay. Es ist so interessant bei diesen ganzen Worten. Immer wieder mal denke ich, ah, jetzt habe ich es verstanden. Dann denke ich wieder, nein, ich habe es nicht verstanden. Also ich hoffe, ich bin
Ja.
damit nicht
Ja.
die Einzige. Aber okay, das ist immer wieder mal neu. Gut. Was heißt das jetzt für das, was wir heute in dieser Podcast-Folge besprechen wollen? Wo kann uns das jetzt noch hinführen, dass wir wieder, wie soll ich sagen,
Dass wir das erben. Ja?
ja,
Ja, ich
genau.
habe mir gedacht, dass du die Frage stellst. Ich habe sie mir selber gerade gestellt, ja? Also
Ja.
sie liegt nahe. Also wenn wir mal sagen, beim letzten Mal haben wir über die Wahrnehmung deshalb gesprochen, weil wir gesagt haben, sie ist die Grundlage, damit überhaupt eine Begegnung gelingen kann. Ja, indem
Ja.
ich wirklich den anderen in dem ihm eigenen sehe oder sehen kann, was für ihn wichtig ist. Dadurch kann ein Dialog entstehen und dadurch kann Begegnung entstehen. Und jetzt würde ich sagen, das, was wir heute besprechen, ist, wenn ich in dieser Weise zu mir schaue und versuche, was bewegt mich in dem Erlebten? Also Wahrnehmung nimmt wahr, was ich erlebe. Und die dritte Ebene, die ich versucht hatte, mit diesem Dreischritt zu beschreiben, ich erlebe etwas, mir ist bewusst, dass ich etwas erlebe und wie verstehe ich, dass ich das erlebe, ja? die hat ja zur Frage, worauf verweist mich denn das, was ich erlebe? Worum geht's mir in meinem Erleben? Ah ja, es geht mir darum, dass ich Hoffnung brauche, damit ich in guter Weise den morgigen Tag angehen kann und mich nicht aufgebe. Und jetzt kann ich wahrnehmen, nicht nur Eigenschaften wahrnehmen, die ein Mensch hat, ob er groß oder klein ist, oder gebildeter, weniger gebildet ist, oder extravertierter oder introvertierter ist, oder was man alles quasi wahrnehmen kann, ja, sondern ich kann wahrnehmen, wie ihm etwas bedeutet, was ihm etwas bedeutet, also worauf er ausgerichtet ist. Alles, was wir tun, enthält eine Intention. Weil wir eine Haltung haben, sind wir immer gerichtet auf etwas. Und deswegen hat jeder Satz, den wir sagen, immer eine Ausrichtung. Zum Beispiel stellst du die Frage, weil dir etwas wichtig ist, es zu verstehen. Und auf den ersten Blick bleibt es noch ein bisschen unklar. Also fragst du, du könntest dich auch wegwenden und sagen, ist mir egal, lass den reden. Wäre ein bisschen schlecht für uns jetzt als Podcast, dann würde ich so ins Off reden und auf einmal kommt nichts mehr, ja. Aber merkst du, so geht es uns ja auch manchmal in Gesprächen, dass wir uns dann abwenden. Jetzt kann man sich fragen wiederum, warum wende ich mich ab? Was drücke ich in der Haltung der Abwendung aus? Vielleicht, dass es mich nicht interessiert, vielleicht aber auch, dass es mich überfordert und so weiter. Und dadurch zeigt sich was je anderes. Und wenn ich den Menschen verstehen will, dann muss ich ihn eigentlich von diesen Haltungen her verstehen. Weil diese Haltungen sind die Grundlage seines Erlebens. Und plötzlich verstehe ich, warum du sagst, jetzt habe ich keine Lust mehr, das Gespräch fortzusetzen. Ja, weil es dir nichts bedeutet. Oder ich finde es spannend, das Gespräch fortzusetzen, auch wenn ich im Moment noch nicht alles kapiere. Dann drückst du eine Haltung aus, dass du sagst, irgendwas wird da schon dran sein an dem, was er sagt, auch wenn ich es gerade noch nicht ganz greifen will und ich möchte es verstehen.
Und sozusagen umgekehrt, weil du mich jetzt gut kennst und vielleicht schon weißt, dass ich interessiert bin und wenn ich es noch nicht verstanden habe, dann kannst du einordnen, dass ich eigentlich ein interessierter Mensch bin, ich sage jetzt mal so, und dann wirst du es mir weiter erklären. Wenn du aber weißt, dass mir eigentlich solche Themen grundsätzlich wurscht sind und ich hier nur die Rolle einer Moderatorin habe, dann wirst du es auch anders einordnen und vielleicht anders mit mir umgehen und mit meiner Frage oder auch bei Kindern.
Das ist jetzt
cool. Kann man das so?
Ja, das ist jetzt ein cooler Blick, du wendest das ja jetzt ganz geschickt. Du hast völlig recht. Ich habe mal in Seminaren gesagt, jeder bekommt von mir so viel, wie er will. Ja, und ich merke, dass ich mich in bestimmten Gesprächen und Seminaren oder Fortbildungen unglaublich engagiere und da brauche ich keine Pause und ich bin total erfrischt, wenn ich nach Hause gehe, weil ich das Gefühl habe, das war ein richtig cooler Dialog, in dem wir waren, weil es da so ein wechselseitiges Interessiertsein gab. An etwas, was es zu entdecken galt. Und dann kenne ich demgegenüber Situationen, wo ich merke, das interessiert den anderen nicht. Der muss jetzt hier sein. Ja, und dann mache ich manchmal, wenn man mich beauftragt hat, also ich versuche immer, dieses Interesse zu wecken. Ja, das gehört für mich immer dazu, zum pädagogisch-didaktischen Auftrag. Aber wenn ich merke, dass das nicht gelingt, was ja durchaus der Fall sein kann, ja, dann würde ich sagen, jo, wann ist hier Schluss? Dann gehe ich aber auch schnell. Und wenn du jetzt den Blick auf mich richten würdest, also du hast ja gefragt, wie ich mich verhalte, ja, aber wenn du dann mich sehen würdest, dann würdest du quasi einmal jemanden sehen, der beim gleichen Thema unglaublich engagiert dabei bleibt und beim anderen Mal sich sehr knapp verabschiedet, ja, und dann würdest du vielleicht dich fragen, wieso ist der so verschieden? Wie kommt das, dass der in der gleichen Situation einmal so sich verhält und im anderen Fall so sich verhält? Und wenn du mich verstehen würdest, würdest du meine Freude sehen, was es bedeutet, mit jemandem anders einen entdeckenden Weg gehen zu dürfen. So verstehe ich übrigens Pädagogik.
Okay, und wie, ja, einfache Frage, wie kann das gelingen? Wie komme ich zu so einem tieferen gegenseitigen Wahrnehmen und Verstehen? Geht das mit allen Menschen oder, also das ist ja, Ich bin so unschlüssig ein bisschen. Ich könnte mir vorstellen, es ist vielleicht gar nicht so schwer, wie es jetzt wirkt, weil wir Begriffe dafür haben und so. Vielleicht kann man das auch ohne die Begriffe dazu zu haben, weil man als Mensch vielleicht auch so ist, dass man auf so eine tiefere Ebene kommt. Also vielleicht ist es gar nicht so kompliziert, wie es jetzt wirkt, aber was braucht es denn dafür?
Ich glaube, es braucht feine Antennen. Es braucht eine ausgesprochen geschulte Wahrnehmung. Und mir kommt vor, als jemand, der lange Jahre das selber versucht zu leben, aber auch zu lehren, es braucht so, vielleicht, ich stelle fest, dass es Menschen gibt, die darin eine hohe Begabung mitbringen, aber dann auch Menschen gibt, die das sehr trainieren und gut können. In seltenen Fällen habe ich mal erlebt, dass es jemandem gar nicht gelingt, dazu einen Zugang zu finden, ja. Ich glaube, das hat was damit zu tun, wenn alles, was ist, etwas an sich hat, was es bedeutsam macht, dann heißt das irgendwo, da heißt das zwei Dinge. Ich kann mich mal mit dem Meinen zurückstellen und von mir absehen. Und ganz auf den anderen oder das andere einlassen. Aber was ich immer brauche, ist so eine Art Schwingungsfähigkeit. Also, dass ich etwas mitbringe, dass das andere, der andere mit mir in Resonanz treten kann. Und insofern werde ich nie, wenn ich, das Wort passiv gefällt mir nicht an der Stelle, weil ich höchst aktiv bin, wenn ich zuhöre. Aber es geht nicht um mich da drin, sondern es geht ganz um den anderen und ich lasse mich darin ganz zum anderen hinein. Ja, also das ist für mich auch ein höchst personaler Akt, den man darin vollzieht, aber darin im Grunde das, was sich vom anderen her zeigt, als das, was ihm bedeutsam ist oder wesentlich ist, das bestmöglich zu erfassen. Und das ist, glaube ich, das, was man können muss. Ein Stück diese Schwingung zur Verfügung zu haben und selber in der eigenen Schwingungsfähigkeit wahrzunehmen, was sich abbildet vom anderen her.
Ist es als Therapeut dann von Bedeutung nicht, dass ich, da geht es auch immer darum, dem anderen zu helfen, dass er sich selber besser verstehen kann. Auch da wieder, ich habe diese Haltung, es gibt was Größeres und ich interessiere mich dafür, aber ich weiß es auch noch nicht, aber ich kann das öffnen, ich kann das nachfragen, wir können das miteinander herausschälen und ich sehe was, aber ich sehe das wieder nicht als absolut, sondern ich stelle dem anderen meine Sichtweise zur Verfügung und wir können miteinander schauen, stimmt das so für dich, so dass für den anderen sich ein eigener, größerer Horizont für sich selbst erweckt, also so ein Spiel zwischen dem, was man sieht und was man wieder nachfragt oder so.
Ja, aber doch immer mit einer Intention, dass ich darin den Punkt finde, der es im Grunde jetzt trifft. Also was ist das Eigentliche im Erleben? Worum geht es mir darin im Grunde? Ja, und dieses zu finden.
Ja, aber das kann ich jetzt als Gegenüber nie wissen. Also das ist, ich kann es nur, ich kann was spüren und ich kann was aussprechen, aber immer nur die Person, um die es geht, kann es wissen in dem Moment. Oder? Also.
Das Wissen, wenn du das Wort Wissen sagst, hast du völlig recht. Ich kann das nicht wissen und ich darf auch nie so auftreten, als ob ich es weiß, ja? Dann bestimme ich das ja. Insofern gehört für mich zur Grundhaltung jeglich guter Psychotherapie nicht zu wissen. Also im Sinne von Bescheid wissen. Ich glaube aber, dass ich etwas spüren kann und wahrnehmen kann, was vielleicht dem anderen noch gar nicht zugänglich ist. Und trotzdem ist das wahr. Ja, und dann ist die Frage mehr die, ja, dass ich es ihm anbiete. Er muss es nicht nehmen, er ist frei. Und dann wird es sich ja durch seine Annäherung, wenn es wahr ist, dass ich auf der richtigen Spur bin, nur dann wird es sich für ihn verifizieren. Und insofern ist es für mich eine Einladung, dass der andere unter dieser Idee dessen, was ich da wahrnehme, zu sich selber hinspürt. Und dann kann er das präzisieren, dann kann er ihm das Wort geben, was noch exakter den Sachverhalt trifft, als ich es vielleicht gerade anbieten konnte oder ähnliches. Aber die Spur oder die Richtung lege ich damit, weil ich sie wahrnehme.
Ja. Mir fällt jetzt gerade spontan an der Martin Buber mit am Ich, am Du zum Ich werden, so rum. Also, dass es das vielleicht immer auch braucht. Also natürlich, ich kann es für mich nur wissen, aber letztlich erleben wir uns ja immer in der Welt und in der Umgebung und mit den Menschen. Und es ist sozusagen immer ein Hin und Her. Also wir sind einfach in was hineingestellt und brauchen auch die Wahrnehmung manchmal der anderen, oder?
Genau. Ja, das ist nochmal ein etwas anderer Aspekt, den du jetzt bringst. Also was hoffentlich deutlich geworden ist durch das, was ich sagen wollte und was wir hier besprechen, ist, das, was mir wesentlich ist, sind nicht Eigenschaften, sind nicht Kategorien, sondern das, was mir wesentlich ist, ist immer etwas, um was es mir in einer persönlich erlebten Bedeutsamkeit geht. Ein Anliegen, das ich habe, Und mich in diesem Anliegen tiefer zu verstehen, dafür brauche ich das Gegenüber, weil ich das oft nicht aus mir selbst heraus entdecken kann. Und das Gegenüber macht mir auf einmal deutlich oder hilft mir durch seine Anfragen, die es stellt, vielleicht weil sogar das Gegenüber manchmal eine Potenzialität besser erkennen kann, als ich sie selber erkennen kann. Dass er in mir schon etwas sieht als Begabung, das haben wir doch ganz oft bei Lehrern zum Beispiel. Ja, oder bei Menschen, die uns auf dem Weg begleitet haben, wenn wir zurückblicken, dass wir sagen, da hat einer mich gesehen. Ja, worin hat er mich denn gesehen? In diesem Interessiertsein, in dieser Begabung, in diesem Interesse, in diesem Möglichkeitsraum, den ich selber noch gar nicht vor Augen hatte. Ja, und dadurch, dass der andere mir das eröffnet, wird mir auf einmal etwas bewusst, das für mich bedeutungsvoll ist. Ja, das müssen nicht immer diese Riesenbedeutungen sein, das können auch kleinere Dinge sein. Ja, also wir müssen es gar nicht jetzt so in dieses absolut maximale Große heben.
Ist es nicht auch so mit dem, was andere in mir auslösen? Also wir sind ja jetzt in unserem Alltag nicht ständig in einem therapeutischen Kontext oder so, aber wenn ich eine Person macht irgendwas und ich werde wütend, ich spüre ja nur, was mir wichtig ist durch die Gefühle, die ich habe und die irgendetwas oder irgendjemand auslöst. Also ich würde ja nicht wissen, dass mir etwas bedeutet, wenn man es mir nicht wegnehmen wollen würde, zum Beispiel. Also oder es weggenommen werden könnte als Option. Ja. Und das hat ja immer mit Umständen oder mit anderen zu tun. Also insofern brauche ich immer den anderen und mein Gefühl und dann meine Wahrnehmung dazu, um überhaupt zu wissen, was ist mir denn wesentlich und worum geht es mir.
Ja. So, oder? So, genau. Und damit beschreibst du einen der zentralsten Gedanken in der Existenzphilosophie, dass der Mensch, weil er ein geistiges Wesen ist, immer mehr ist als reine Bedürfnisstruktur. Er ist immer auf anderes hin ausgerichtet. Und wenn ich zum Beispiel jetzt erlebe, dass mir dieses andere verloren geht, ja, dann komme ich in einen Kummer, in eine Not. Und so sind manchmal Schicksalsschläge dieses mir Gegenüberstehende, aber eben auch Menschen. Ja, und deswegen brauche ich den anderen, um zu mir zu kommen. Und was heißt dieses zu mir kommen? Das ist eine sehr anspruchsvolle Frage, wenn ja uns Dinge geschickt werden, die wir gar nicht für gut heißen und nicht wollen.
Ja, das heißt, diese Chance, die mir das gibt, ich bin ja auch frei, oder? Ich kann ja einfach sagen, zum Beispiel, irgendwas ärgert mich auf der Straße, passiert irgendwas und es ärgert mich, ich werde wütend und dann rege ich mich wieder ab und ist okay, ich kann ja dabei bleiben. Oder ich kann mich entscheiden zu fragen, aha, sehr spannend, da habe ich mich so und so verhalten, das habe ich gespürt und gefühlt und was war das denn eigentlich? Und dann komme ich drauf, okay, das ist eine Folge von irgendwie blöden Dingen, die heute schon passiert. Und dann könnte ich jetzt den dritten Schritt noch machen, mich hinsetzen und mich fragen, was ist mir denn eigentlich wesentlich? Und passiert das öfter? Und lebe ich eigentlich mein richtiges Leben? Oder bin ich jeden fünften Tag oder jeden dritten Tag krantig, weil so und so passt's überhaupt? Also die Möglichkeit, die ich habe, ist da immer weiter zurückzugehen und mich das große Ganze zu fragen, oder halt selber diese Abstufungen zu wählen von dem,
Ja.
was ich darin sehen will, in dem, was ich fühle und wahrnehme,
Genau.
könnte
Und
man so
irgendwann
sagen.
spüre ich, das ist es jetzt. Mal ist dieser Grund tiefer, so wie du es gerade beschreibst. Mal ist er auch flacher. Dann reicht es, wenn ich sage, ach, das ist es, was mich gerade ärgerlich macht. Ja? Aber vielleicht nicht nur das Phänomen an sich zu nehmen, also diese Befindlichkeit an sich zu nehmen, zum Beispiel grantig zu sein. Ja, sondern zu sagen, was ist es eigentlich, weshalb ich so darauf heute reagiere und meine Gelassenheit so gar nicht wiederfinde. Hat das wirklich nur mit der Szene und der Situation zu tun, sondern auch noch mit was anderem. Und dann fange ich an, mich zu verstehen. Und das ist für mich der wichtige Punkt der Wahrnehmung, in diesem phänomenologischen Sinne, so wie wir es jetzt besprochen haben, ja, dass ich mich in dem, worum es mir darin geht, erkenne. Das kann ich zu mir hin machen, das kann ich aber auch zu anderen Menschen machen und dann werde ich vielleicht manchmal gnädiger mit Verhaltensweisen, die mich eigentlich ärgern. Ja, und ich sehe plötzlich, ach, darum geht es diesem Menschen. Vielleicht kann ich sogar sein lassen. Ja, und einen eigenen Wunsch zur Seite stellen, weil ich jetzt merke, der andere ist da gar nicht, der ist dort gerade.
Okay, also wir sind jetzt schon ziemlich weit über der üblichen Zeit. Also alle, die jetzt noch zuhören, schön, dass ihr noch da seid. Ihr wollt es so und so wissen, also jetzt können wir auch gleich noch weiterreden. Ich wollte schon noch eine Frage stellen. Wir haben ja begonnen, weil wir jetzt schon dabei sind und es ist Sommer, da kann man vielleicht auch mal länger machen. Du hast ja gesagt, dass du das Thema in Führungsseminaren hast und dass dich da jemand gefragt hat, oder sich gerne weiter damit auseinandersetzen wollte. Was sagst du da diesen Leuten,
In der
zum Beispiel
Führung.
als Führungskraft, zum Beispiel? Wozu willst du die Leute führen, wenn du dich mit ihnen damit auseinandersetzt?
Wenn ich Ihnen diese eher phänomenologische Wahrnehmung versuche nahezubringen, ja, also dann würde
Ja.
ich sagen, geht es mir darum, dass in der Führung ich das häufig erlebe, dass die zu pragmatisch abläuft. Man glaubt, man redet über ein sachliches Thema und Problem. Und dann klärt man ein paar Rahmenbedingungen und jetzt weiß doch jeder, was er zu tun hat. Oder man diskutiert eine Aufgabe oder gibt eine Aufgabe vor und dann weiß man, wie sie zu erledigen ist, weil das doch der Aufgabe und ihrer Situation inhärent ist, es so zu erledigen. Ja, und wenn das Leben so einfach wäre, dann wäre es ziemlich simpel, ein paar Führungsseminare zu machen, wie man das moderiert. Das ist ja aber nicht so, weil es eben nicht KI ist, die mir gegenüber sitzt, die ich entsprechend so in die Anweisungen prompte, sondern weil es Menschen sind, die immer von einem spezifischen Erleben, das eine Bedeutung hat oder weniger Bedeutung hat, im beruflichen Kontext getragen sind. Das ist die Schwierigkeit. Und wenn Führungskräfte gut führen, dann knüpfen sie an, wo die Menschen stehen. Und nicht nur, wo ihr Auftrag ist, wie sie ein Ziel erreichen sollen. Und dann muss ich ja sehen können, wo stehst du denn? Und wenn du nicht einverstanden bist mit der Verabredung, die wir gerade getroffen haben, was ist denn dein Grund des Nicht-Einverstanden-Seins? Ja, und liegt der nur auf einer rein sachlichen Ebene, weil du was noch nicht kapiert hast, dann wär's ja einfach. Aber vielleicht liegt er ja auf einer ganz anderen Ebene, nämlich, dass jemand enttäuscht ist, übergangen worden zu sein mit einer Projektbetreuung, auf die er sehr gehofft hat. Und deswegen schlägt er auf einmal quer. Ja, und wenn ich das sehen kann, dann kann ich doch ein ganz anderes Gespräch mit ihm dazu führen, als wenn mir das gar nicht gewahr ist. Und deswegen glaube ich,
Okay.
braucht's das.
Ja. Könnte man abschließend sagen, weil es jetzt schon so komplex und vielleicht ein bisschen schwierig war, dass es tatsächlich komplex ist, aber dass es eigentlich um eine Ermutigung zur Neugier und Interesse schlicht und ergreifend ist. Also so
Ja.
eine Haltung zu haben, ah, interessant, der ist anders, als ich erwartet habe und da frage ich mal nach, da schaue ich genauer hin und wir machen uns auf die Spurensuche. Und dann ist es schon wieder gar nicht mehr so arg komplex, weil auch der Anspruch an mich ist ja nicht, dass ich es wissen muss, sondern dass ich nur mal die Bereitschaft habe, genauer hinzuschauen.
Das
So.
Komplexe ist, glaube ich, die Bewusstmachung, um was es darin geht, die wir jetzt heute hier gemacht haben. Das ist anspruchsvoll. Aber es nachher zu tun, hat auch einen gewissen Anspruch. Warum? Weil wir sehr von unseren Vorerfahrungen geprägt, analysieren und denken und schlussfolgern. Und wir müssen lernen, ein Stück diese eigenen inneren Vorgaben zu erkennen, also uns derer gewahr zu werden, in Distanz zu treten, um zu gucken, wo und was ist hier gerade im Grunde los. Ja, und das nicht immer sofort mit unseren eigenen Vorstellungen zu besetzen. Also das Anspruchsvolle ist, sich ein Stück weit von den eigenen Vorstellungen zu lösen. Und dann wiederum, glaube ich, ja, ist das gar nicht so schwer, sich wirklich auf den anderen einzulassen und mal das ein bisschen zu wagen und zurückzumelden, zu sagen, was nehme ich denn eigentlich wahr, was sehe ich hier?
Und ich gehe jetzt dann mal davon aus, dass du sagen wirst, ja, meine Erfahrung ist die, dass das auch gelingen kann, auch wenn zum Beispiel jemand aus einem ganz anderen Umfeld kommt als ich.
Ich glaube, es gehört zu uns Menschen. Der Kulturraum ist dann verschieden, in dem das gelebt wird, vielleicht sogar gepflegt wird oder wenig gelebt wird. Das kann dann alles sein. Ja, und deswegen werden es die einen vielleicht sogar schneller und selbstverständlicher zu handhaben als andere. Wir sind in einer sehr rationalen Gesellschaft gerade, die das vielleicht auch wieder lernen müssen, mit diesen Ohren zu hören. Aber für mich hat das überhaupt nichts mit Esoterik oder mit solchen Dingen zu tun. Das wird manchmal in so eine Ecke gestellt. Das ist ein völliger Irrtum nach meinem Dafürhalten. Aber ja, es hat eine Wachheit zu tun, dem anderen zu begegnen. Ja, und ihm gerecht zu werden, also mit dem, was seine Ausstrahlung ist, was sich darin zeigt. Das kann man, finde ich, trainieren. Und man könnte übrigens auch dahingehend trainieren, dass man jemanden bittet, zu sagen, habe ich dich so richtig verstanden? Und dann hat der andere eine Gelegenheit, das nochmal genauer zu sagen.
Ich finde, das sollte man so und so ständig machen, oder? Weil ich kann es ja wirklich nicht wissen. Ich muss es ja ständig auch fragen und schauen. Also
Es gab mal einen Paartherapeuten, der inzwischen verstorben ist, der hat die Zwiegespräche erfunden als Begrifflichkeit. Und der hat als paartherapeutische Intervention gesagt, Paare sollten sich einmal die Woche Zeit nehmen, miteinander ein Gespräch zu führen. Und in diesem Gespräch erzählt jeder von sich. Und die Aufgabe besteht darin, dass erst der Erste von sich erzählt und alles sagen kann, was ihm durch den Kopf geht. Gerade wichtig ist, das kann auch Belangloses sein. Und der andere hat nur die Aufgabe nachzuhören, vielleicht sogar zu sagen, so habe ich das jetzt gehört, und dann kann derjenige, der es gesagt hat, es vergewissern. Also kann er sagen, ja, so stimmt das, oder nein, ich habe das so gemeint. Ja. Und danach ist der Nächste dran und kann alles erzählen, was ihm bedeutungsvoll ist, und der andere hat nur die Aufgabe zuzuhören und nachfragend etwas zu vergewissern, und das kann der andere dann wieder konkretisieren. So, das ist eigentlich eine wechselseitige phänomenologische Übung, wo man übt und trainiert, nicht nur aus dem eigenen Impuls, den der andere mit dem Erzählten bei mir auslöst, in die Interaktion zu treten. Du erzählst was, was mich ärgert, und ich sag, das stimmt doch gar nicht. Ja, und bin ganz bei mir. Und ich bin nicht mehr bei dem, was dir wichtig ist, mir zu erzählen. Und das kann ich üben. Und das wäre für mich phänomenologisches Training. Ja, worum geht's dir eigentlich, wenn du mir das erzählst? Unabhängig davon, was das mit mir macht zunächst mal.
Okay, ja, das wäre doch was für eine laue Sommernacht, um es gleich mal auszuprobieren.
Jo.
Ja. Das Schöne an dem ontologischen, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, und das ist, glaube ich, schon was Wesentliches, oder? Egal, wo ein Mensch aufwächst und so weiter, die Erfahrung ist schon, dass wir in ganz vielen Dingen alle Mensch sind eben. Ja. Und ich glaube, das ist ja auch das, wo wir sagen können, dadurch kann Frieden gelingen, weil letztlich kennen alle Menschen Trauer, Angst, Zuversicht, wie du gesagt hast.
Das erklärt unglaublich vieles, ne? Was uns miteinander eigen ist, weil wir Menschen sind. Und daraus versteht man auch vielleicht bestimmte Sehnsüchte, die Menschen haben, nach Frieden, nach gelingendem Dialog, nach Miteinander, erfüllendem Miteinander und so weiter. Ich glaube, das ist eine Spur, die ist sehr zentral, ja. Wie sich's dann inhaltlich ausgestaltet, in welchem Kulturraum Menschen darin groß werden, das unterscheidet sich radikal. Wie da durch Akzentuierung gesetzt werden, das unterscheidet sich radikal. Aber schau mal, wenn wir das nicht hätten, dann gäbe es ja eigentlich gar keine Möglichkeit, sich dazu zu verständigen. Die gäbe es ja gar nicht. Ja, insofern glaube ich, es nimmt immer seinen Ausgangspunkt an der Tatsache des Menschseins. Ja, deswegen auch mal diese Überlegung, unseren Podcast so zu nennen, Fragen des Menschseins.
Ja, gut, dann haben wir heute sehr tief gegraben, denke ich. Schön, wenn ein paar mitgegangen sind. Wir haben ja hier nicht den Anspruch, dass wir eine Vorlesung machen, um es fertig zu erklären. Und wenn ich mich manchmal nicht auskenne, dann dauert es halt ein bisschen länger.
Super. Ja, danke dir.
Gut, also heute eine ausnahmsweise etwas lange Folge, Sommer Special Edition. Im Herbst gehen wir es dann wieder ein bisschen geraffter an, versprochen.
Mit Bonustrack, ja?
Cool. Ja, okay. Ja, dann danke schön, Christoph. Du darfst wie immer noch die E-Mail-Adresse bitte sagen, unter der man sich bei uns melden kann. Wir freuen uns über Rückmeldungen, über weitere Fragen und Themen.
Und dann schreibt uns an post@fragen-des-menschseins.de.
Vielen Dank. Bis bald, Christoph. Tschüss.
Tschüss, Veronika.
Fragen des Menschseins.